der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
und das, was uns wichtig bleibt.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind ja in der vierten Staffel. Das ist die Staffel, wo wir normalerweise immer Gäste dabei haben, aber heute sitzen Manu und ich alleine im gemütlichen kleinen Podcast-Studio.
Ganz alleine, fühlt sich schon fast ein bisschen eigenartig an.
Ja, genau. Aber irgendwie auch wieder vertraut und auch mal wieder ganz anders. Ich finde es auch schön und es passt gut zu unserem Thema. Wir haben ja heute die Frage vorgenommen, ist Glaube lernfähig? Hm. Und das klingt ja zunächst so nach einem irgendwie langweiligen pädagogischen Thema. Aber in der Vorbereitung haben Manu und ich gemerkt, dass eigentlich das eine Grundfrage des ganzen Podcasts ist. Als wir vor über einem Jahr angefangen haben, Podcast-Folgen aufzunehmen, haben wir eigentlich immer diese Frage mitgetragen, was von all dem, was wir über Glauben je zu wissen meinten, wollen wir eigentlich weiter mit uns rumtragen und was müssen wir verabschieden? Mhm. Und eigentlich sind das alles Lernprozesse. Ja. Und genau darum, wie solche Lernprozesse gehen und ob es irgendeine Möglichkeit gibt, herauszufinden, ob das Lernprozesse waren oder Irrwege, darum dreht sich unsere Folge heute. Und deswegen machen wir die ausnahmsweise mal wieder nur zu zweit.
Back to the roots.
Genau, back to the roots. Manu, ich glaube, es ist jetzt ganz sinnvoll, da nicht irgendwie mit Lerntheorien, weißt du, so dieses, es gibt ja mega viele Lerntheorien, Glaubensstufen, Glaubensentwicklungen oder so einzusteigen, sondern ich möchte dich ganz konkret fragen, gibt es so einen Moment, wo du sagen würdest, da habe ich was im Glauben gelernt?
Ich würde sagen, es gibt ganz viele solche Momente, obwohl oft erst im Nachhinein so richtig klar wird für mich, dass sich da jetzt Dinge verändert haben. Also es ist, ich würde sagen, es ist öfter der Fall, dass ich merke im Rückblick quasi, wenn ich jetzt irgendwie, manchmal auch, wenn ich zum Beispiel eine Predigt höre, die ich vor ein paar Jahren gehalten habe, oder wenn ich einen Text lese, den ich geschrieben habe vor 10 Jahren oder irgendwie so, oder wenn ich erinnert werde durch Begegnungen an eine Zeit in meiner Glaubensbiografie, die schon lange vorbei ist, dann steht mir das so vor Augen, welche Veränderungsprozesse, welche Transformationen mein Glaube, meine Gottesvorstellung, meine Gottesbeziehung durchgemacht hat. Dann merke ich aber eben auch, dass das oft so graduelle Geschichten sind, dass sehr oft nicht jetzt ein Moment dazu führt, dass ich alles über den Haufen werfe.
Das finde ich aber schon mal spannend, dass du es so sagst, weil Lernprozess kann man ja ganz unterschiedlich verstehen. Die können ja mega kurz sein. Also Kind und Herdplatte, das ist ein Moment, oder?
Ja, ja, ja.
Wo das Kind merkt, wenn die Herdplatte rot ist, dann nicht anfassen.
Ja, ja.
Also und, das ist ja aber schon auch möglich, dass es, also jetzt gerade Menschen, die zum Beispiel eine Lernerfahrung im Glauben so beschreiben würden, dass sie quasi zum Glauben gekommen sind, also diese Bekehrungsgeschichten und so, die haben ja oft den Touch von Kind und Herdplatte, oder? Also so, ich war ein verlorener Sünder, mich interessierte die Bibel nicht und der Herr Jesus nicht, aber dann.
Ja, ja. Das stimmt. Da gibt's diese ganz markanten, auch biografisch, kalendarisch ganz punktgenau feststellbaren Momente, wo man sagt, also ich kenne auch solche Leute, auch respektable Theologen und Theologinnen, die sagen können, an diesem Tag, anno 1987, da habe ich mich bekehrt. Genau. Da hat quasi meine Glaubensbiografie angefangen, was natürlich auch nicht stimmt, weil das natürlich, man konstruiert ja sein Leben im Rückblick auch immer wieder. Ja. Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, was natürlich viele auch tun, dann merken sie, dass ihre Geschichte natürlich sehr viel früher angefangen hat. Das ist ja nicht so von schwarz auf weiß.
Es fällt auch immer wieder auf, wie ähnlich diese ganzen Geschichten sind, oder? Also es gibt irgendwie so ein pietistisches Erzählformular.
Formular,
für solche Geschichten.
Ja.
Aber lass uns doch vielleicht nochmal bei diesem Allmählichen bleiben. Kannst du mal ein Beispiel geben für etwas, wo du sagen würdest, da habe ich selbst so einen Lernprozess durchlaufen.
Also vieles hat zu tun mit leidvollen Erfahrungen natürlich. Also Erlebnisse, in denen oder im Zuge derer ein allzu naiver oder allzu einseitiger Glaube an das Eingreifen und die Handlungsmöglichkeiten Gottes ernüchtert wird, oder wo man einfach, wo ich dann mir wenigstens allmählich, es gibt ja am Anfang so diese Widerstände, Widerstandskräfte, wo man versucht, etwas festzuhalten gegen seine Erfahrungen und so, und dann irgendwann merkt, jetzt bricht das so langsam ein. Also zum Beispiel, natürlich, ich hab auch als Pastor viele Erfahrungen gemacht, auch mit Menschen, die todkrank wurden. Und da haben wir auch natürlich immer wieder gebetet, wie die Weltmeister, und um Gottes Eingreifen gebetet. Da würde ich jetzt immer noch nicht sagen, ich habe völlig den Glauben verloren, dass solche Dinge geschehen könnten, oder dass quasi, dass wir da überrascht werden von Möglichkeiten, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Aber ich bin da schon sehr, sehr viel vorsichtiger geworden, als ich es war in jungen Jahren, als ich da als pfingstlich charismatischer Jungspund mit der Erwartung, Europa zu erwecken und revolutionieren und reformieren, angetreten bin. Also da hat sich schon vieles gewandelt. Auch, ich muss auch sagen, im Blick auf ich würde jetzt sagen, auf Formen des Glaubens oder Ausdrucksweisen des Glaubens, die ich dann auch wirklich für sehr, sehr nicht nur unproduktiv, sondern auch gefährlich oder krankmachend erlebt habe. Also wenn du das mal erlebt hast, wie zum Beispiel eine gute Freundin von mir und meiner Frau krebskrank wird und dann im Spital halt alle möglichen Therapien durchmacht, und wie sich dann eine Gruppe von zugegebenermaßen wahnsinnig hingebungsvoller und opferbereiter Menschen im Gebet um dieses Bett verscharrt und versammelt und einfach mit einer bewundernswerten Beharrlichkeit für die Heilung dieser Person betet, aber auch jeden Gedanken, jede Auseinandersetzung mit dem Tod oder mit dem möglichen Ableben dieser Person kategorisch beiseite schiebt und sogar Leute aus dem Raum schickt, die mit dieser Frau über ihre Beerdigung sprechen wollen oder über die Frage, gibt es noch Menschen, mit denen du noch sprechen möchtest? Gibt es Dinge, die du noch aufräumen, die du noch bereinigen möchtest? Gibt es Dinge, die du jemanden hinterlassen möchtest? Mhm. Und wenn dann solche Leute strategisch rausgeschickt werden, als Boten des Unglaubens quasi vom Platz verwiesen werden, und eine Frau dann wirklich ihren letzten Atemzug tut, ohne sich je mit ihrem Tod auseinandergesetzt zu haben, weil man an dem Glauben ihrer Heilung derart penetrant festgehalten hat, da muss ich sagen, das sind so Erfahrungen, wo ich dann im Nachhinein meine Lehren draus gezogen habe und sagen musste, so kann es nicht gehen.
Ja. Das kann ich mir vorstellen, das muss auch sehr schlimm sein, das mitzuerleben, wenn das eine Person ist, die einem selbst sehr viel bedeutet.
Das war wirklich herzzerreißend.
Geschweige denn, du bist die Person, die auf dem Bett liegt und nicht über ihren Tod sprechen kann, und vielleicht auch die Angst, die man damit verbindet, die ja dann sogleich auch Unglaube natürlich ist, oder?
In den Augen. Explizit. Aber was hast du denn, was würdest du denn sagen? Ich kann die Frage auch an dich richten. Gibt es bei dir so verifizierbare, feststellbare Glaubenstransformationsmomente?
Ja, also das klingt jetzt vielleicht mal ganz trivial, aber wirklich so ein erster Transformationsmoment meines Glaubens war vielleicht diese Entwicklung weg von einem magischen Gottesverständnis. Ich habe als Kind, mindestens bis in die Primarschule hinein, wirklich mir Gott so vorgestellt wie einen Zauberer quasi. Also der kann jetzt einfach schnipsen und Dinge tun, Und wenn ich das richtig mache, und deswegen sage ich magisch,
ja, ja.
Wenn ich das richtig mache, also wenn ich ihn richtig anrufe quasi, mhm. dann wird er das tun.
Ja, genau.
Und teilweise erlebst du ja dann auch Dinge, die dieses falsche Bild bestärken. Also, weiß noch, ich hatte einen Fußball, habe da gespielt an der Schlucht, das ging mega weit runter, dichter, dichter Wald und der Ball ist einfach da runtergerollt, keine Ahnung wohin, oder? Und tatsächlich habe ich dann gesagt, ja, lieber Gott, bitte zeig mir jetzt diesen Ball wieder und ich habe ihn wieder gefunden. Also hat das quasi funktioniert.
Genau, ja, ja.
Und dann geschehen aber sehr viele Dinge, wo etwas nicht klappt. Also zum Beispiel, du spielst Fußball und willst, dass Gott jetzt macht, dass dein Team gewinnt und es gewinnt nicht. Dann kannst du das irgendwie schönreden und sagen, ja, vielleicht war das jetzt für jemand anderen aus dem anderen Team noch wichtiger und Gott musste das deswegen so entscheiden.
Das ist aber schon eine sehr reife Reaktionsweise.
Ja,
und
das nagt vor allem schon am Magischen. Also du steuerst Gott nicht mehr.
Ja.
Darin, oder? Sondern der wird schon selbstständiger.
Mhm.
Und aus dem heraus hat sich dann bei mir so ein Gottesbild entwickelt, wo ich gedacht habe, ja, also der tut nicht einfach, was ich will, sondern Gott tut das Richtige.
Ja.
Und das war so quasi ein erster Lernschritt.
Mhm.
Heute weiß ich natürlich, dass er auch das nicht tut, oder? Aber das war so eine erste Vorstellung. Gott tut nicht immer das, was ich will, sondern er tut das Richtige. Und im Moment bin ich vielleicht so an einer Phase, wo ich mich frage, ob ich überhaupt wissen kann, was das Richtige ist. Also,
ja,
weißt
ja,
du,
ja.
Ich meine, ich habe das jetzt so flapsig gesagt, heute weiß ich, dass auch das nicht stimmt, aber ich meine damit natürlich, dass meine Vorstellung vom Richtigen nicht stimmt.
Ja, ja, eben. Ich habe vorhin gelacht, weil ich gedacht habe, man kann das jetzt ganz verschieden deuten. Man könnte sagen, man muss die Erwartung, dass Gott, also dahinter steckt ja die Idee, Gott tut das Richtige im Sinne von, alles was passiert, mhm. ist am Ende genau richtig so, wie es passiert ist.
Ja.
Und da müsste man sagen, nee, stimmt nicht. Ja. Und man kann das auch so drehen, eben Gott tut das Richtige, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte den Überblick, was das Richtige in jeder Situation ist, dann muss man auch da kapitulieren und sagen, genau. Nee, manches halte ich für richtig und ist es vielleicht nicht.
Mhm. Ja. Ja, und ich bin da auch nicht sicher, weißt du, ob ich jetzt sagen könnte, meine Glaubensentwicklung ist eine lineare Entwicklung, die quasi ständig hochsteigt. Also quasi mein Glaube wird immer besser.
Ja, ja.
Also ich weiß da immer mehr und bin immer klüger quasi im Glauben. Da wäre ich gar nicht mal so sicher.
Ja.
Sondern ich habe manchmal das Gefühl, das ist so wie ein Auf und Ab und dreht sich ein bisschen im Kreis. Und
ja, ja.
Gibt dann natürlich so später, so in der Teenagerzeit oder dann auch als Erwachsener, so die Idee, dass Gott mir helfen könnte, meine Paarbeziehung gut zu leben.
Mhm.
Und das habe ich zum Beispiel gemerkt, dass das bei mir nicht funktioniert.
Mhm.
Und das hat einen ganz einfachen Grund. In meinem Weltbild ist Gott immer irgendwie auf meiner Seite. Also das habe ich mir, glaube ich, so von meinem Kinderglauben her bewahrt. Und das Blödeste, was du jetzt in der Beziehung haben kannst, ist diese Vorstellung, dass du nicht nur Recht hast, sondern dass du zu zweit weißt,
genau,
dass ihr Recht habt.
Dass du auch noch Gott auf deiner Seite hast.
Ja, und das ist ja dann bei näherem Hinsehen ja nicht Gott, den man auf seiner Seite hat, sondern es ist quasi eine Verdopplung des eigenen Egos, dass man dann irgendwie transzendiert und dem auch noch Gott sagt. Also
ja,
so eine Art Selbstvergottung.
Ja.
Und ich habe aber da, muss ich jetzt wirklich gestehen, gerade wenn es um Beziehungen geht, um enge Beziehungsthemen, habe ich nie eine Möglichkeit gefunden, mir Gott so zu denken, dass er quasi ein kritisches Korrektiv ist zu mir. Weil entweder waren diese Angebote dann immer so, dass sie mir irgendwie vorschreiben wollten, wie man eine christliche Beziehung führt. Und das ist sowas finde ich so abstoßend und glaube da auch nicht dran, dass das geht. Oder ich habe da immer wieder Dinge rein projiziert oder irgendwelche kitschigen Sehnsüchte in religiöse Sprache gekleidet, die aber wahrscheinlich mit Gott wenig zu tun haben.
Mm-hmm. Ja gut, aber also da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil ich schon sagen würde, Gott ist für mich schon eine Größe, die mir auch immer wieder entgegentritt. Es ist vielleicht sogar eher so, dass ich lernen musste, Gott auch als einen Verbündeten zu verstehen. Also ich bin natürlich mit diesem Mantra aufgewachsen, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben und so, aber ich bin ja auch in einem Kontext oder Milieu aufgewachsen, in dem es sehr klare Regeln gab und in dem sehr klar war, und zwar für jeden Menschen ohne Ausnahme, was ein gutes Leben ist und was zu tun ist in Sachen Familiengestaltung, Sexualethik, Besitz und so weiter. Und da hat es dann auch keine Rolle gespielt, welchen Preis mich das kostet oder ob mir das jetzt passt oder nicht. Also ich bin schon auch mit einem Gottesbild groß geworden, das eben meinen individuellen Wünschen und Sehnsüchten und Empfindlichkeiten eben längst nicht überall entgegenkommt, sondern wo es einfach auch ganz klare Do's und Don'ts gibt und wo man Gott gefällig leben soll, egal welchen Preis man dafür bezahlt. Also da steht mir dann schon auch einiges entgegen.
Ja. Weil quasi die Ewigkeit viel länger dauert als das lustige kurze Leben, das du jetzt hast.
Ja, und auch weil, also auch unter, würde ich sagen, unter Berufung auf das, was du vorhin selber gesagt hast, es ist manchmal schwierig, selber entscheiden zu können, was ist eigentlich das Richtige. Und das war so im Vertrauen darauf, Gottes gute Ordnungen sind das Beste, was mir passieren kann, auch wenn ich das im Moment nicht sehe oder auch wenn mich das jetzt einen hohen Preis kostet. Ja. Schlussendlich, irgendwann werde ich zurückschauen und sagen, Gott sei Dank, habe ich mich daran gehalten, es hat sich bewährt. So, das war schon so das
also quasi, ich habe es zwar selbst nicht ganz verstanden, ich könnte es nicht begründen,
ja,
aber es ist das Beste, was ich habe, und im Nachhinein werde ich dann erkennen, das hat sich gelohnt, da drauf zu setzen.
Das war so ein bisschen ein Glaubens, aber worauf ich noch zurückkommen wollte, was du vorhin gesagt hast, ich fand das sehr sympathisch, bescheiden auch, dass du deine eigene Glaubensbiografie auch so einschätzt, dass du sagst, es ist nicht einfach ein ständiger Lauf von einer Herrlichkeit zur nächsten, von einer Entwicklungsstufe zur nächsten. Ich würde das bei mir auch so sagen. Also ich würde mich zwar völlig außerstande fühlen, jetzt eine Kurve, eine Entwicklungskurve meines Glaubens zu zeichnen. Ich wüsste nicht, aus welcher Warte ich das jetzt einzeichnen soll oder so, aber so dieses subjektive Empfinden habe ich schon auch. Ich könnte nicht sagen, die letzten 30 Jahre hat sich mein Glaube kontinuierlich positiv fortentwickelt, so von einer, es gibt ja diese Entwicklungsstufen oder auch diese Bücher Gott 9.0 oder so, neun verschiedene Stufen der Gottesvorstellung, und die Idee ist dahinter dann natürlich schon, dass der Glaube immer aufgeklärter, immer differenzierter, immer feinkörniger oder so.
Was immer passiert, jetzt ohne Mist, ich habe mir das nämlich erst gerade angeschaut.
Ja.
Bei diesen Stufenmodellen passiert immer Folgendes: Es beginnt gegenständlich. Also quasi, du stellst dir Gott als ein Gegenüber vor, aber meistens noch so kleinkindlich, du steuerst es und kannst irgendwie die Welt damit manipulieren. Und am Schluss endet es immer mystisch. Mhm. Jedes dieser Stufenmodelle endet am Schluss mystisch.
Ja, ja.
Und das ist witzig, das ist nicht nur bei so christlichen Autorinnen und Autoren so, sondern sogar wenn man Luhmann, die Religion der Gesellschaft, liest. Auch dort, also Soziologie, oder, ist dann quasi so ich sage jetzt mal so quasi gegenwärtige Form einer Religion in einer systemisch ausdifferenzierten Gesellschaft ist dann eigentlich eine mystische Spiritualität. Oder Harari mit den 21 Lektionen. Oder?
Ah, ja, ja.
Erklärt er quasi zuerst, warum Religion ein Vorläufer von Wissenschaft war, wir das nicht mehr brauchen, sieht dann aber auch, dass wir quasi mit Wissenschaften uns nicht überall letzt orientieren können, kommt dann dazu, dass er sagt, ja, deswegen auch Spiritualität, und es endet wieder bei etwas total mystischem oder auch wenn man so will, nicht bildlicher Vorstellung von Gott, die aber irgendwie so eine die Menschheit und die Welt und das ganze Universum transzendierende Kraft ist als Vorstellung.
Ja. Und das darf man ja dann auch hinterfragen. Also man darf dann auch zurückfragen, ja, ist das jetzt wirklich, ist das jetzt die höchste Entwicklungsstufe des Glaubens? Lässt sich das so auf alle Glaubensbiografien drauflegen? Passt das jetzt wirklich? Also es gibt ja gute Gründe, dann da auch ein paar kritische Fragen zu stellen, gerade auch im Blick auf, sag jetzt mal, auf eine sehr privatisierte Spiritualität, die auf Rückzug gepolt ist, wo man sagen müsste, ja, man könnte die Sache auch anders stricken. Man könnte auch sagen, der Glaube entwickelt sich immer politischer und immer gesellschaftsoffener und was auch immer. Also, oder man könnte verschiedene Ebenen einziehen und sagen, es gibt dann auch eine zweite Naivität, weißt du, die dann
Einzug hält. Das würde ich ja immer vertreten.
Ja, also das ist mir übrigens auch sehr sympathisch.
Vielleicht musst
du
kurz erklären, was das heißt, weil ich glaube, das kennen nicht alle, zweite Naivität.
Ja, ich glaube, du kannst es besser einordnen. Also
ich kenne das Konzept einfach von Ricoeur her, also quasi aus der Hermeneutik, und dort ist die Idee, du glaubst an etwas und irgendwann wird dir klar, dass das so nicht aufgeht. Mhm. Ja, also dass dieses Weltbild quasi, dieses geschlossene Weltbild dann nicht mit den Wirklichkeitserfahrungen in Übereinstimmung zu bringen ist, die du machst. Und da wird quasi eine erste Naivität zerschlagen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, kann sich aus dem heraus aber wieder ein Vertrauen, eine Spiritualität, eine religiöse Praxis bilden, die vielleicht den genau gleichen Satz, den du in der ersten Naivität gesagt hättest, wieder sagen kannst in einer zweiten Naivität, die darum weiß, dass du das nicht habhaft machen kannst, dass du es nicht vergegenständlichen kannst, dass es letztendlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu begreifen ist.
Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Ja. Ja, genau. Also diese, und ich kenne das auch als Sehnsucht und teilweise auch als Erfahrung, so wieder eben bestimmte Dinge wieder sagen zu können, wieder beten zu können, wieder singen zu können, die man früher einmal gesagt, gebetet oder gesungen hat, und die einem dann verloren gegangen sind oder die dann eben durch die Begegnung mit der Realität des Lebens, mit dem Leid, mit was auch immer, mit Zweifeln irgendwo problematisiert wurden, und dann gewinnt man auf einer auf einer anderen Ebene oder in einem anderen Sinne gewinnt man wieder den Zugang dazu. Ich glaube, das ist etwas sehr Kostbares und Wertvolles. Ich an manchen Stellen habe ich das auch nicht erlebt. Ich meine, es gibt doch auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt doch auch den Effekt, dass man zurückdenkt oder zurückerinnert wird an bestimmte Phasen seines Lebens oder seines Glaubenslebens auch, und ein Stück weit mit Wehmut irgendwie denkt, ach, wie war das da?
Ich muss dir mal vorstellen, ich war mal ein kleiner Junge und habe mich in der Kellertür einschließen lassen, also unter einer Kellertür, so eine Klapptür, und war ganz sicher, wenn ich genug bete, wird Gott diese Tür öffnen. Und da muss ich schon sagen, war wahrscheinlich eine ziemlich geile gedankliche Welt, die ich damals bewohnt habe.
Ja.
Bin aber zugleich auch froh, dass ich dort nicht mehr wohne. Und was ich schon merke, weißt du, bei diesen ganzen Vorstellungen, wie entwickelt sich Glaube, wie entwickelt sich Religion jetzt in einer Biografie, dass es manchmal so eine Überheblichkeit gibt bei denen, und dazu habe ich lange selber gehört, deswegen traue ich mich das auch so zu sagen, die Gott nicht mehr personal denken.
Ja.
Oder? Also die denken sich dann Gott als ein Kraftfeld, als eine gute Energie, als ein, ich weiß doch nicht was, letzte Sinnform, die aber formlos ist, oder das Unendliche, oder whatever. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn man das Licht anmacht und sich das anschaut, ist es kein bisschen rationaler, als sich vorzustellen, dass Gott irgendwie ein Mensch ist mit zwei Beinen, zwei Armen und einem Bart.
Ja.
Oder Brüsten.
Ja, ja.
Ist ja Wurst. Aber es geht mir quasi dabei drum, nur weil wir Gottes Bilder nicht mehr so aussehen lassen wie Menschen oder wie Menschen, die Dinge tun, heißt es noch nicht, dass wir nicht immer noch total in anthropomorphen Vorstellungen gefangen sind.
Ja, ja, ja. Sehr gut, dass du das Stichwort genannt hast. Ich habe mich damit ja auch auseinandergesetzt mit eben Anthropomorphismus. Das meint ja, sich jetzt im Blick auf Theologie, auf Gott, meint es, sich Gott in Menschengestalt oder menschenförmiger Weise vorzustellen. Und das passiert uns unweigerlich, egal wie elaboriert und philosophisch hochtrabend wir daherkommen. Also ich habe das mal untersucht am Begriff der Transzendenz selber, weil manche eben sich rühmen, ein besonders transzendentes Gottesbild zu haben. Ja, eben Gott nicht im Diesseits und nicht so dieses naiv handgreiflich, sondern Gott ist ganz transzendent. Aber der Begriff der Transzendenz selber verdankt sich ja eigentlich einer ganz handfesten Beobachtung. Also Transzendenz bedeutet ja, es übersteigt eine bestimmte Grenze. Ja. Das ist das Containerdenken eigentlich. Man hat einen bestimmten Container und es gibt etwas, das außerhalb dieses Containers ist, und das ist eben das Transzendente. Also wir kommen aus diesem völlig Gegenständlichen, kommen wir gar nicht heraus. Auch die Unveränderlichkeit oder Unbeweglichkeit Gottes verdankt sich letztlich auch eben ganz menschlich handfesten Erfahrungen, dass man einen Felsen nicht verschiebt kann oder so.
Ich finde ja das immer das Interessante, wenn man sich das in der Bibel anschaut, dann haben wir wirklich ganz, ganz wenig Erklärungen darüber, die jetzt nicht Lobeshymnen sind oder Lobpreislieder oder Gedichte oder sowas, die quasi sagen, so und so ist Gott oder so funktioniert er.
Ja.
Dann, was dort eigentlich immer passiert, ist ja die Frage, wer ist dieser Gott für dich als Mensch? Und ich finde diese Frage wahnsinnig sympathisch, weil sie sehr bescheiden ist. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade Religionen, die sich halt Gott wirklich anthropomorph vorstellen und die Quellen haben, wo das passiert, also die starke Hand Gottes oder das liebende Herz Gottes oder was auch immer, die werden irgendwie belächelt, wenn dieses ganze so elaboriert klingende Zeug sich überhaupt nicht mehr rechtfertigen muss. Also kann zum Beispiel locker sagen, also an Gott glaube ich nicht, aber ich glaube, dass es im Endeffekt eine gute Kraft gibt, die alles zusammenhält und uns verbindet. Und dann denkt man so, ja, aber hast du dir mal überlegt, was das heißt? Eine gute Kraft, die alles verbindet und ständig wechselt, aber alles seine Form, und wie erklärst du dir denn das? Und warum willst du dann trotzdem nicht sterben? Und also, es ist irgendwie...
Ja, ja.
Diese ganzen Fragen müssen die nicht beantworten, oder?
Ja, ja.
Du hast es vorhin mit der zweiten Naivität gesagt. Für mich wird es wirklich so ein Prozess, als ich irgendwann realisiert habe, ich komme sowieso nie aus der Frage raus, wer dieser Gott für mich sein kann. Mhm. Die kann ich gar nicht übersteigen, per se nicht, weil das ist ein Erkenntnishorizont, der mir gegeben ist. Also ich komme da nicht drüber weg, egal ob es diesen Gott gibt oder nicht. Mhm. So, und dann... Aber wieder zu sagen, was heißt das jetzt, wenn ich das Lied singe, O Haupt voll Blut und Wunden? Ich weiß nicht, kennst du das?
Ja, ja.
So
ja.
Der Karfreitagsschlager, oder?
Ja.
Was für ein schreckliches Sündenopferbild, das da drin vorkommt, oder? Also, O Haupt voll Blut und Wunden. Quasi, und dann wird ja kommt noch dieser Ausruf, ich bin's, ich sollte leiden, oder? Und quasi so, aber stattdessen leidet der Christus, ja. So, und jetzt kann ich eben zwei Dinge damit tun. Jetzt kann ich das nur auf dieser gegenständlichen Ebene lassen und quasi sagen, dieses Lied sagt, eigentlich sollte ich ganz schrecklich gefoltert werden und sterben, aber das muss jetzt nicht sein, weil Gott nicht mehr böse ist, weil Jesus das getan hat.
Ja.
Aber ich sage, ja.
Ja. Oder weil Gott den Jesus schon foltern durfte.
Genau, ja, aber wirklich, oder? Bei sowas kannst du rauskommen. Oder man könnte auch sagen, dieses Lied ist ein wunderschöner Ausdruck für das, was ich empfinde, wenn mir bewusst wird, dass ich mehr Glück habe, als ich verdient habe. Und es findet eine Sprache dafür und eine Form.
Ah, ja.
Und wenn ich dann diese Erfahrung habe, wo ich quasi sage, ja, es war eben wahrscheinlich jetzt in meinem Glauben, gell, war es für mich nicht so, dass du erst dieses Bild ist, du hast ein Sündenopfer, das jetzt geschlachtet werden muss, und dann bin ich wieder okay, sondern am Anfang steht dieses Staunen, wie kann es sein, dass ich als ungerechter, dünnhäutiger, manchmal zu kleinlicher, grober Mensch so viel Glück erlebe auf dieser Erde. Und von dort her erschließt sich mir dann auch wieder ein solches Bild mit O Haupt voll Blut und Wunden.
Ja, ja, ja.
Oder, und das mit der zweiten Naivität meine ich dann eben nicht mehr so, dass ich sage, ja, weil das ist genau so passiert und deswegen ist es wahr, sondern weil ich merke, da klingt etwas in mir an, wo ich mich besser verstehe, als ich mich ohne dieses Lied verstehen würde. Weil ich mich ausdrücken kann. Ich habe eine Sprache, um etwas auszudrücken, was ich als tiefe Wirklichkeit in meinem Leben erfahre.
Mhm. Ja, genau. Genau. Also ich könnte das vielleicht mit Psalm 23 so beschreiben. Es hat wirklich eine Zeit gegeben in meiner Glaubensbiografie, jetzt gerade eben in diesen pfingstlich-charismatischen Hochzeiten, wo ich wahrscheinlich gesagt hätte, das Bekenntnis, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist ganz wörtlich zu nehmen. Wer wirklich glaubt, wer zu einem echten, hundertprozentigen, ganzherzigen Glauben durchdringt, dem wird nie mehr etwas mangeln. Dem wird quasi, da ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide ist quasi gestillt für den Rest des Lebens. Und diese Gewissheit ist zum Glück zerbrochen und doch würde ich heute immer noch sagen, es hat etwas, was mich tief anrührt, zu bekennen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So diese ist für mich jetzt Ausdruck dieses Bewusstseins oder dieses Glaubens, ich werde nicht übersehen von Gott. Ich bin nicht vergessen und das kann ich gut verbinden auch mit Jesus Geschichten, in denen Jesus eben an Menschen nicht vorübergeht und Menschen sieht in ihrer Not und so. Und auch wenn ich heute überhaupt nicht mehr die Erwartung hegen würde, dass der Glaube mich vor Mangelsituationen per se bewahrt oder so, würde ich trotzdem sagen oder erneut sagen, das ist für mich ein ganz fundamentales Bekenntnis. So, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja. Ja. Was ich noch wichtig finde, wir sind ein paar Mal jetzt da dran gestoßen, so. Ich muss mal schauen, ob ich das jetzt hinkriege zu artikulieren, aber wir haben ein paar Mal jetzt deutlich gemacht, es gibt so Glaubensvorstellungen, Glaubensriten, Gebetsgewohnheiten und so weiter, die uns mitgegeben sind, die wir mitkriegen in unserer religiösen Sozialisierung und so weiter und die dann vielleicht auch im Verlaufe des Lebens an gewissen Erfahrungen, oft sind es Leiterfahrungen oder Erfahrungen des Scheiterns und so, irgendwo Schiffbruch erleiden oder korrigiert werden, die Umformungsprozesse anstoßen, weil man merkt, fuck, so einfach und so glatt läuft es nicht, einfach sind diese Glaubensformeln nicht und so. Aber es gibt ja, und also ich habe das ganz oft so erlebt, oder, dass der Glaube dann ein Stück weit an der Realität umgeformt und transformiert wird. Aber es gibt ja auch eine Dimension des Glaubens, die eben ein Stück weit vielleicht gegen die Realität festgehalten wird oder gegen das Augenscheinliche oder gegen das, also es wäre ja dann auch ganz ernüchternd und auch irgendwo falsch oder eine Auflösung des Glaubens, wenn man sagen würde, was ich erwarte und glaube, auch im Blick auf Gott, ist einfach ständig abzugleichen mit dem, was jetzt lebensweltlich wahrscheinlich und realistisch ist. Ja, dann unterscheidet, also dann gibt es ja in dem Sinn nichts mehr zu glauben und es gibt doch beeindruckende Erfahrungen auch von zum Beispiel von Menschen, die eine Hoffnung festhalten, against all odds, also gegen jede Wahrscheinlichkeit irgendwie eine Hoffnung festhalten und die teilweise dann auch erleben, wie sich diese Hoffnung erfüllt. Ja, also ja. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend und auch inspirierend.
Aber weißt du, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Und ich würde auch sagen, da gibt es für mich einen Unterschied zu dieser Spitalbettsituation, die du geschildert hast. Und zwar nicht nur darum, weil es dort nicht geklappt hat und manchmal klappt, sondern weil ich glaube, dass es im Glauben diese Möglichkeit zur Hingabe gibt.
Ja.
Und Hingabe bedeutet für mich nicht, man gibt auf oder sagt, es ist eh alles scheißegal oder ich habe es nicht im Griff und wird irgendwie fatalistisch, sondern ein quasi sich in einer Situation ausstrecken und sie annehmen und das in einem Vertrauen tun.
Ja.
Also nicht so, dass ich schon weiß, was Gott tun wird, sondern eher so, dass ich sage, das ist ja verrückt, dass ich jetzt da drin stehe. Es ist ja krass, dass das jetzt passiert. Mhm. Ich bin gespannt, wie Gott das zum Guten wenden will.
Mhm. Ja.
Und ich sage überhaupt nicht, dass das selbstverständlich ist und ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was man einfach so ein bisschen einüben kann. Und ich vermute sogar, dass dort die Grenze zwischen einem tiefen, befreienden Glauben und dem kompletten Wahnsinn gar nicht so weit auseinander liegt. Weißt du, wenn du von außen drauf schaust, meine ich.
Ja. Mhm. Ja.
Wenn du nur von außen drauf schaust. Aber ich glaube, dass sie aus der Erlebnisperspektive gar nicht unterschiedlicher sein könnten. Mhm. Weil das, was ich jetzt Wahnsinn genannt habe, das meine ich jetzt nicht als ein Krankheitsbild im medizinischen Sinn, sondern dieses Verrückte, was wir immer tun, wenn wir uns um uns selbst drehen und selbst eine Lösung finden wollen und selbst die Welt regeln wollen und uns alles irgendwie zwischen die Finger geraten muss, damit wir es ordnen können. Das ist das Kontrollierende. Und demgegenüber gibt es aber diese Haltung des Empfangenden, das vielleicht immer noch Angst hat, aber irgendwie mehr vertraut, als es sich fürchtet.
Ja. Aber das finde ich jetzt eine sehr hilfreiche Spur, weil ich das jetzt im Kopf selber noch nicht so richtig unterscheiden konnte, beziehungsweise noch nicht so festmachen konnte, wo liegt eigentlich der springende Punkt. Und man könnte das vielleicht so sagen, die eine Haltung verschließt die Augen vor der Realität oder versucht zu glauben in Verleugnung der Wirklichkeit. Und die andere Haltung hält am Glauben, an der Hoffnung fest im Angesicht der Wirklichkeit.
Ganz also genau,
da würde man quasi sein Leben aufräumen, sein Testament schreiben, den Familienangehörigen verzeihen, sie verabschieden und so weiter. Man würde alles regeln und dann immer noch sagen, jetzt bin ich gespannt, ob Gott noch eine Überraschung für mich bereithält.
Ich würde sogar das Ob nicht mal unbedingt so sagen müssen.
Ja?
Sondern ich könnte mir vorstellen, ich wünsche mir das mega für mich selbst, dass ich dann vielleicht mal sagen werde, ich bin gespannt, was der jetzt noch draus macht. Oder was sie jetzt noch draus macht.
Ja.
Und es gibt im Römerbrief gibt's dieses schöne Zitat, wo ich finde, dass das ein ganz wichtiger Aspekt zum Ausdruck kommt, worin der Unterschied liegt. Nämlich, wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.
Ja, ja.
Und das finde ich so stark, weißt du, dieses Warten in Geduld, das ist total passiv. Also beim Warten tue ich nichts, sondern ich gebe mich quasi in eine Situation hin, die ich nicht mehr kontrollieren und nicht mehr steuern muss. Und ich tue das in Geduld, also quasi ich dulde etwas, also ich dulde das, was passiert. Und das ist für mich etwas, was ich selbst gerne haben möchte, was ich gerne sein möchte.
Ja.
Ein Mensch, der geduldig hoffen kann. Und zwar so, dass er abwarten darf, ohne dass er wieder irgendwie den nächsten Spiritualitätstrick oder irgendwas anderes, was einen ablenkt, sei das jetzt Shopping oder Sport oder alles Mögliche, was ihr denken kann, sondern diese Hinnahme, die aus einer echten Hingabe passiert.
Ja, genau. Also warten in dem Sinn passiv, aber in der Erwartung, dass mir mehr begegnen kann, als das, was ich selber in der Hand habe, zu ändern.
Ja. Und dann, weißt du, um vielleicht nochmal so den Bogen zu schließen, so zu diesen Lernstufen etc.
Ja.
Ich glaube, da da spielt es am Schluss überhaupt keine Rolle, ob du dir jetzt das ganze Ding irgendwie als bunte Wolke vorstellst, die leuchtet und irgendwelche warmen und schönen Farben annimmt und fröhlich ist, oder ob du dir da einen alten Mann mit weißem Bart denkst dabei. Ich glaube, das ist völlig egal. Das Entscheidende ist, wie zu erkennen, dass all das, was du da über Gott sagst, nichts ist, was du zeigen kannst, was du demonstrieren kannst oder für das du etwas tun musst, sondern so eine tiefe Freude zu empfinden, dass man das tatsächlich hoffen kann.
Ja, ja, sehr gut. Mhm.
Und dann, also jetzt aus der Perspektive wiederum, erscheinen dann wirklich viele Dinge anders. Mhm. Also jetzt Sachen, die Schicksalsschläge sind, können ja einen Menschen im Leben dazu führen, das ist zum Beispiel bei mir selbst wirklich so, Dinge, die ich im Moment auf gar keinen Fall so haben wollte, wie sie gelaufen sind, die ich furchtbar fand, wo ich alles getan hätte, um den Zustand zu ändern, haben sich im Nachhinein als etwas erwiesen, was mich näher zu diesem Gottvertrauen geführt hat, das ich jetzt versucht habe zu erklären. Und dann verlieren sie wie das ganz Schreckliche, weil das ganz Schreckliche wäre dann nur noch das, was ich quasi nicht mehr mit Gott in Verbindung bringen kann. Also quasi das, jetzt mal ganz blöd gesagt, das Gottlose, oder? Mhm. Also dort, wo Gott nicht hinkommt, das wäre dann furchtbar. Aber das gäbe es ja so mindestens dann nicht notwendig. Mhm.
Als Schlussfrage, gibt es etwas, was du in deiner Glaubensbiografie noch erleben möchtest? Oder wo du sagst, das wäre noch was, das noch zu erleben?
Ja, also ich bin wahnsinnig neugierig auf das Altern und das Sterben. Weil, ja, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, so esoterisch oder so, fühlst du mich, spürst du mich, aber ich habe so das Gefühl, in einem Lebensbogen kommst du zur Welt und bist total abhängig zunächst mal und erkennst dann, dass du irgendwie Einfluss nehmen kannst, dass du Dinge steuern kannst. Mhm. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, habe ich ganz vieles, was ich entscheiden kann, wo ich Kontrolle habe, wo ja ich immer in charge bin und ich sag's jetzt mal so, quasi das Leben im Griff habe.
Ja.
Und das, was mich wirklich brennend interessiert, ist dieser Prozess, wenn ich merke, dass ich das nicht mehr tun kann. Mhm. Also wenn du zum Beispiel nicht mehr schaffst, deine Körperhygiene selbst zu gewährleisten, wenn du irgendwie deine Toilette nicht mehr selbst kontrollieren kannst, wenn du manchmal Dinge sagst, die vielleicht peinlich sind oder viel zu laut und das ahnst an den Reaktionen deines Umfeldes, wenn dich plötzlich nicht für wichtig oder klug hält, sondern für alt und etwas zerstreut. Und dann diesen ganzen Prozess bis dort, wo man nicht mal mehr selbst vielleicht atmen kann oder das Herz nicht mehr schlagen kann, also stelle ich mir als eine ganz, ganz, ganz intensive und wertvolle Zeit vor, auf die ich könnte jetzt nicht sagen, weißt du, ich freue mich drauf, weil das ist ja ein Kontrollverlust, aber das ist so das, was mich am allerneugierigsten macht, wenn ich an die Zukunft denke und über das nachdenke, was ich lernen möchte.
Krass, krass. Das ist für mich, wirkt das eher wie ein, ja eben wie ein Horrorszenario, so, weil einem da so viel verloren geht. Ja.
Ich will das auch gar nicht verkitschen.
Also
das ist ja was Tolles, weil man muss dann nichts tun, sondern ich glaube, das ist nochmal eine ganz krasse Chance bietet, sich selbst neu zu verstehen, nämlich nicht als der etwas leisten oder tun kann oder für sich einstehen kann, sondern als jemand, der nochmal wie ein Kind vielleicht, ein Kleinkind, ein Baby empfangen muss und angewiesen ist auf andere.
Ja. Ja, und in der Hinsicht würde ich sagen, deckt es sich eigentlich mit dem, was ich sagen würde auf diese Frage, was ich mir noch wünschen würde oder worauf ich noch vorausschaue im Blick auf Glaubensbiografie, so dieses Gefühl, dieses anhaltende Gefühl, es ist gut so, wie es ist, so. Dieses nicht eben nicht getrieben und nicht dieses nicht ambitioniert vorwärts drängende, weiter wollende, sondern so dieses Gefühl, es ist okay, so wie es ist. Und nicht nur für ein paar Momente, sondern so ein anhaltendes, wenn es das noch gibt, das wäre schon sehr, sehr cool.
Jetzt hätten wir diese Folge doch an den Schluss unserer Staffel stellen sollen, dann wären wir nämlich schon bei den Sommerferien.
Stimmt.
Und das wäre ja vielleicht ein wunderbares Lernfeld dafür. Hey, danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Uns interessiert sehr, wie ihr euch euren Glauben und euren Fortschritt oder Weg, der ja gar nicht unbedingt immer ein Fortschritt sein muss, darin denkt. Würdet ihr sagen, euer Glaube ist in den letzten 5 Jahren besser geworden? Und wenn ja, wodurch? Und gibt es da überhaupt ein besser? Schreibt uns wie immer gerne auf Instagram. Ihr findet uns beim RefLab oder unter Manuel Schmidt oder Stefan Jütte. Das ist alles ganz easy. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und es ist ganz, ganz toll, wie viele Reaktionen wir auch per Mail kriegen. Mhm. Wir lesen wie immer alles, nehmen uns das Allermeiste zu Herzen und antworten so oft es geht. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Woche. Tragt euch Sorge. Bis bald.
Bis bald. Tschüss zusammen.